Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der ein bisschen über den Alltag mit Krebs spricht. Wir wollen verschiedene Bereiche beleuchten, denn so eine Krebserkrankung betrifft nicht nur einen Bereich im Leben, sondern jeden Einzelnen. Wir wollen über die Höhen und die Tiefen sprechen, alles, was uns bewegt, und vielleicht wollen wir auch ein bisschen zeigen, dass nicht alles dramatisch und zum Heulen ist, was den Krebs betrifft. Aber natürlich wollen wir auf gar keinen Fall diese Krankheit bagatellisieren.
Ach, Alex, ich freue mich. Schwupp ist wieder eine Woche um, ne? Meine Herren.
Das läuft aber auch gerade, ne?
Wirklich. Im Moment rennt wirklich die Zeit, weil das können wir ja so aus dem Nähkästchen mal erzählen. Wir sitzen hier natürlich nicht 8 Stunden am Tag vor dem Mikrofon und produzieren in Dauerschleife, sondern wir machen das abends im Pyjama. Also ich habe zumindest einen an.
Ja, same.
Und dazwischen ist ja ganz viel Alltag. Und auch jetzt noch überstandene Erkrankung ist da auch wieder Alltag da und auch Arbeit und alles, was dazugehört. Und weißt du, heute wollte ich auch noch mal, also heute wollten wir noch mal was ganz Wichtiges besprechen, und zwar den Blick ins Portemonnaie.
Ja.
Wir sprechen heute über die Finanzen bei einer Krebserkrankung.
So. Das liegt mir so am Herzen, weil jeder denkt ja, ja, aber ganz ehrlich, wenn du krank bist, das Geld spielt doch keine Rolle. Doch.
Ja. Und Geld wie? Ist nicht alles.
Na genau, ist doch egal. Weißt du, nein.
Bei mir war immer so, ja, Paula und alles Liebe. Und früher hat man immer gesagt so, ja und alles Liebe und weißt du, und ein dickes Portemonnaie und alles Gute und so, ne? Und
jetzt, wer sagt denn jeder dickes Portemonnaie?
Wünscht man sich, also bei mir, bei uns wünscht man sich das so.
Das habe ich noch nie gehört.
Vielleicht braucht man das in Hamburg einfach noch. Ja, was ich sagen wollte ist, ja, als ich krank war, wünschten mir die meisten natürlich auch Gesundheit, wofür ich mich ja sehr bedanke. Aber ich habe immer gedacht so, weißt du, über den Lotto bin ich jetzt trotzdem nicht enttäuscht,
ja,
ehrlich gesagt.
Ja, aber ich glaube, da müssen wir die Leute mal ein bisschen abholen, weil... Ja. Ich glaube, da denkt ja keiner dran. Wenn du krank wirst, dann denkst du erstmal, okay, was ist das Allerwichtigste, dass du gesund wirst. Und das ist es ja auch.
Stimmt,
ich
meine, ja auch. Stimmt,
Gesundheit
auch.
Ist unschlagbar Nummer 1. Das ist das Allerwichtigste.
Ja.
Aber wenn du dann natürlich finanzielle Probleme hast, dafür hast du einfach, also ich hatte einfach in meinem Kopf keine Kapazitäten für diese ganzen Sachen. Ich hätte auch nie gedacht, dass das in meiner Krankheit... Wir haben ja schon mal geredet über diese ganzen administrativen Sachen, die man machen muss. Aber dann kommen da auch noch die finanziellen Sorgen dazu. Und ich muss sagen, wir können das ja gleich mal ein bisschen erläutern, aber ich habe das Glück gehabt, dass ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und in der Familie Leute hatten, die mir Geld leihen konnten, weil sonst wäre ich in die Insolvenz geschlittert. Und das ist schon echt krass, wenn du denkst, also hast du nicht genug Probleme, wenn du um dein Leben kämpfst. Ne?
Ah, das kann ich total nachvollziehen. Ja, aber wenn es da noch klemmt und drückt, das ist ein sehr unangenehmes und sehr belastendes Gefühl, auch ehrlich gesagt.
Ja, und ich bin mit einem guten Ersparniskonto in diese Erkrankung reingerutscht. Das muss ich auch sagen. Ich hatte gut viele Ersparnisse, die jetzt alle weg sind. Aber das
aber
ist ja ein bisschen nicht bei jedem
Hard
so. Ja.
Wollen wir mal die Hard Facts?
Einmal die Hard Facts.
Weil
doch,
alle
auf jeden
sagen
Fall.
So, hä, wieso? Ist doch alles, ja. Du machst ja klar. Auch nicht viel und
genau.
Die Ausgaben sind ja auch gar nicht da. Und
außer die Alex, die ist immer shoppen gegangen nach der Chemo. Kein Wunder, dass sie kein Geld mehr hat. Ne? Bali war sie auch.
Ja, genau. Aber mal davon jetzt mal ganz ab. Ja. Das ist einmal einfach auf Glück und Rücklagen zu verbuchen. Mhm. Aber ich
Hard Facts.
Würde gerne Hard Facts. Also wir sind länger als 5 Jahre irgendwo angestellt. Also wir sind nicht in Lohnersatzleistung gewesen. Wir haben kein Arbeitslosengeld bezogen und wir sind keine Beamtin. Also wir hatten ganz normale...
Und nicht selbstständig.
Ne? Genau. Mhm. Also im Angestelltenverhältnis. Und darauf bezieht sich diese Folge auch, weil es so viele Sonderregelungen gibt. Wir hatten ja mal so eine Folge administrative Albträume und ich würde gerne unseren, ich bin ja froh, dass ich unseren beisammen gekriegt habe. Also die anderen, da kenne ich mich einfach nicht aus, weil das nicht meiner oder unserer Lebenssituation entspricht.
Ja.
Aber da kennen wir uns aus. Wie gesagt, ganz stinknormale 9-to-5-Angestellte irgendwo.
Dann gibt 9-to-5? Ja gut, mach mal weiter.
Es gibt ja die ersten 6 Wochen, das wissen die meisten, eine Entgeltfortzahlung. Das heißt, du bist krank und dein Arbeitgeber bezahlt dich trotzdem für dieselbe Diagnose 6 Wochen lang. So, das ist schon mal gut. Da merkt man noch nichts von den finanziellen Einbußen. Denn du bekommst ganz regulär dein ganz normales Gehalt.
Dann mein Arbeitgeber hat sogar 12 Wochen gezahlt, weil die so super sind.
Ach so, dann hast du so eine...
so ein super Arbeitgeber.
Ja, genau, das ist ja in den einzelnen Arbeitsverträgen super geregelt. Also bei uns gibt es das auch, aber ab einer bestimmten Betriebszugehörigkeit in Jahren. Also es lohnt sich durchaus mal der Blick in den Arbeitsvertrag, falls jemand mal in derselben Situation ist. Aber wie gesagt, das ist ein Boni. Entgeltfortzahlung 6 Wochen, das ist überall so. Dann rutscht man ins Krankengeld. Und das Krankengeld beträgt 70% vom Brutto, aber nicht mehr als 90% vom Netto. Ich würde sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus bewegen wir uns beim 70%.
So, als wäre weniger gewesen.
Ja, gefühlt.
Aber ja, gefühlt ist also, es irgendwie auch weniger.
Ja, aber es sind um die 70% gewesen.
Ja.
Das heißt, du verzichtest auf 30% deiner regulären Einkünfte. Was natürlich gerechtfertigt ist, weil du arbeitest halt auch nicht, das muss man auch sagen, sondern beziehst ja eine Sozialleistung, nämlich das Krankengeld. Und trotzdem muss man sagen, man ist ja in der Situation, man hat es sich nicht ausgesucht. Und das sind schon, also ja, es ist einfach weniger Geld als sonst. Und geplant ist natürlich so ein Ausfall nicht. Also ich habe die Krebserkrankung nicht geplant und einkalkuliert. Du?
Ja, und du kannst ja auch nicht sagen, okay, dann gleiche ich das aus und gehe nebenher noch arbeiten. Weil A, streichen sie dein Krankengeld dann und ja. B, kannst du das auch, also ich hätte nicht nebenher noch arbeiten können. Also
es immer so blöd ist gedacht. Ja. Also gut, dass es diese Leistung gibt, das muss man auch sagen. Es gibt ja Länder, da gibt es das nicht. Und trotzdem möchte ich nochmal verdeutlichen, dass man hier an dieser Stelle eigentlich schon auf einen Teil seiner Einkünfte verzichtet.
Ja.
Und wenn man jetzt Hauptverdiener ist zum Beispiel, dann schlägt sowas durchaus mal in eine Familienkasse. Und weißt du, warum ich das immer wieder so betone?
Mhm.
Ich gucke so manchmal nach rechts und links. Was machen denn die Leute anders als ich? Oder wie leben denn die Menschen? Ich finde gerade bei den Mietpreisen heutzutage, ne? Also manche Mieten sind ja so teuer. Ich frage mich immer, wie machen die denn das? Was passiert denn, wenn da einer ausfällt oder so?
Du, aber du musst ja noch nicht mal an Mieten denken. Ich meine, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hatte halt vorher einen Kredit aufgenommen. Und dann stehst du plötzlich da und kannst das alles nicht mehr bedienen.
Ja.
Weil du also, eben dieses, ne, du planst ja mit einem gewissen Monatsgehalt und plötzlich sind dann einfach mal 30% weg. Und deine Kosten laufen aber ganz normal weiter. Es ist ja nicht so, dass die sagen, ja, jetzt haben sie Krebs, na, dann zahlen sie jetzt mal ein bisschen weniger Miete oder ihre Kredite, können sie mal ein bisschen aussetzen oder so.
Ja, so aber läuft viele ja Leute leider nicht, finanzieren ne? ja auch so, ich sag mal so, so ein Kredit kannst du ja auch... Das Auto war kaputt, du brauchst es jetzt neu.
Genau.
Also das sind ja
ein bisschen was auf Ratenzahlung.
Mhm. Aber viele Leute, genau diese Ratenzahlungsgeschichten, die kaufen sich eine riesige HiFi-Anlage in so einer 0%-Finanzierung oder ich weiß nicht. Ja. Also so nice to have. Und ich kann nur sagen, bups, kriegst du Krebs, ist dir die HiFi-Anlage auch egal, oder?
Mhm.
Also ich möchte das einfach so Menschen auf den Weg geben, die... ja, die so ein Lifestyle auf Pump.
Verschuldet euch nicht bis zum Anschlag. Aber das ist, finde ich.
Genau, weil dann.
Da ist kein Puffer mehr.
Dann ist die Kacke richtig am Dampfen.
Ja, ja.
Das Krankengeld. Das gibt es natürlich nicht ewig lange, sondern das gibt es 72 Wochen. Das heißt,
also mit anderthalb Jahre.
Genau, mit den 6 Wochen dieses Arbeitgeberanteils bist du 78 Wochen sozusagen finanziell trotzdem mehr oder weniger abgesichert. Das sind anderthalb Jahre.
Ja.
So, was sind anderthalb Jahre mit einer Krebserkrankung?
Ja, also mir hat meine Ärztin damals gesagt, ja, rechnen Sie mal so 9 Monate, aber wahrscheinlich eher ein Jahr.
Ja.
Das kann schon hinkommen, aber wir kennen ja genügend, wo das auch mal länger dauert, so eine Krebserkrankung, wie bei uns beiden zum Beispiel.
Ja.
Und dann geht die Misere schon direkt weiter, ne? Dass du sagst, okay, was kommt denn danach? Jetzt ist mein Krankengeld vorbei. Das offiziell heißt das, man wird ausgesteuert, wenn man das Krankengeld nicht mehr bekommt.
Genau, auch nicht in Ausnahmefällen. Also das muss man sagen, das ist gesetzlich
das
so
ist
gedeckelt.
Aus die Maus, ja.
Nach den 78 Wochen ist Schluss. Also das ist wirklich, wirklich Schluss. Das ist aus die Maus. Und dann hast du drei Möglichkeiten. Die zähle ich mal kurz auf. Also was wir gemacht haben, wir lassen mal am Ende die Bombe platzen.
Bei mir ist es eher alles anders gewesen.
Genau, aber wir sagen ja nur, welche Möglichkeiten es erstmal gibt. Mhm. Und nachher können wir ja noch mal ein bisschen auf unsere Fälle eingehen. Also wenn diese 78 Wochen vorbei sind und das geht mit der Krebserkrankung relativ schnell, sage ich jetzt mal, dann hast du drei Möglichkeiten. Und zwar die erste ist, du wendest dich an deine Rentenversicherung, weil dann sprechen wir darüber, dass du Rente beantragst oder eine Teilerwerbsminderungsrente. Du bist also Rentner. Möglichkeit zwei ist, du wendest dich an die Agentur für Arbeit und beantragst trotz bestehendem Arbeitsvertrag, den du ja hast, das sogenannte Nahtlosigkeitsübergangsgeld. Das ist ein Arbeitslosengeld, dass du trotz bestehenden Arbeitsvertrags bekommst. Man muss dazu sagen, ich weiß gar nicht, wie hoch das Arbeitslosengeld aktuell ist.
Niedriger als das Krankengeld.
67%, glaube ich, sind das.
Ja.
67%, aber ja nicht von deinem Gehalt, sondern von deinem Krankengeld. Mhm. Das heißt, wenn du über diese anderthalb Jahre hinaus noch krankgeschrieben bist, bekommst du von deinem Krankengeld, das ja nur noch 70% bummelig beträgt, davon dann auch nur noch 67%. Und da sind wir ja schon, da wird der Kragen irgendwie allmählich immer enger. Ne? Mhm. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Man wendet sich an seine Berufsunfähigkeitsversicherung, denn vielleicht hat man ja eine gute Versicherung abgeschlossen, die diese Verlängerung des Krankengeldes noch, also diese Berufsunfähigkeit in diesem Fall, abdeckt. So, diese drei Möglichkeiten gibt es. Welche hast du genommen?
Ich habe wirklich gerade vier genommen.
Du musstest wieder arbeiten.
Ja, genau. Ich bin wieder arbeiten gegangen. Nee, bei mir war das so ein Sonderfall. Also ich habe das Krankengeld bis auf einen Monat, hätte ich noch Krankengeld bekommen. Bin dann aber auf Reha gefahren und in der Reha bekommst du ein Übergangsgeld.
Das zählt aber mit in die 78 Wochen, das muss man schon sagen.
Ja, ja. Und dieses Übergangsgeld, was ich von der Rentenkasse und bei uns in Nordrhein-Westfalen ist das die AGE, die das übernimmt. Die organisieren dann Reha und sagen dann, okay, du beantragst bei uns das Übergangsgeld. Und da ich zum Ende der Reha ausgesteuert worden wäre, haben die gesagt, also du hast in der Reha so einen Sozialdienst, die dich auch beraten. Und die haben gesagt, also wir legen ihnen nahe, dass sie innerhalb von 4 Wochen nach der Reha wieder anfangen zu arbeiten oder mit der Wiedereingliederung anfangen, weil dann bekommen sie dieses Übergangsgeld, was sie sonst für die Reha bekommen, weitergezahlt bis zum Ende ihrer Wiedereingliederung. Und hätte ich das
hast du dir gedacht?
Da habe ich gedacht, Deal. Hätte ich das nun nicht gemacht, wäre die Alternative gewesen, zur Agentur für Arbeit zu gehen, nach Ende der Reha, bin ich auch hingegangen. Also ich musste mich zumindest da einmal melden und sagen, so, ich habe hier einen Brief, ich werde ausgesteuert und es gibt eine Abteilung für chronisch Kranke, da kann man sich melden. Aber da wusste irgendwie links und rechts auch gar nicht, was ich da wollte, weil ich ja kein Geld haben wollte. Ich wollte mich ja einfach nur melden. Mhm. Und habe gesagt, ja, ich brauche das Geld nicht. Ich bekomme ja das Übergangsgeld bis zum Ende der Wiedereingliederung.
Aber hallo, hier war ich, weil muss ich.
Ja, aber ich muss einmal mich melden, sonst ist die Frist vorbei. Und ich war also 2 Tage vor der Aussteuerung war ich halt da. Mhm. Und habe dann gesagt, okay, ich beziehe dieses Übergangsgeld für meine Reha, dann 3,5 Wochen dazwischen, dann die 6 Wochen Wiedereingliederung und dann arbeite ich wieder. Es ist leider nicht so gut gelaufen. Also wir haben gerade eine Klage am Laufen, also die Rentenkasse und ich, weil ich dieses Übergangsgeld nicht bekommen habe. Und wir reden von einer Zeit von fast 3 Monaten, in der ich keine Zahlung bekommen habe.
Also und hätte, ich muss einmal kurz für die aus dem Leben gegriffen. Ne?
Ja.
Alex fährt auf Reha, denkt sich, Mensch, jetzt lasse ich mich mal wieder aufpäppeln nach diesen ganzen Behandlungen. Verlässt sich darauf, dass es eine Zahlung gibt, also bei der Reha gibt es einen Kostenträgerwechsel, also das zahlt nicht die Krankenkasse, sondern jemand anders. Und der zahlt das auch weiter, wenn du innerhalb einer Frist die Berufsfähigkeit wieder aufnimmst. Mhm. Das hat Alex alles gemacht und hat von Tag 1 der Reha, also vom Kostenträgerwechselzeitpunkt, keine Zahlung bekommen.
Ja, normalerweise ist ja auch, dass du das erst später bekommst, ne? Also ich hab die Reha angetreten, ich habe 2 Tage vorher noch das andere Geld bekommen von meiner Krankenkasse und bin in der Reha angekommen und habe dann direkt gesagt, okay, wann kommt denn diese Zahlung? Und dann haben sie gesagt, ja, wir können ja schon mal einen Vorschuss beantragen. Habe ich also mit dem Sozialdienst in der Reha schon gemacht, damit ich nicht erst am Ende der 3 Monate das Geld kriege, weil ich mir es gar nicht hätte leisten können.
Ach so,
am Ende der 3 Monate. Ja, aber diese Vorzahlung kam natürlich nie, weil, also wir sagen wieder, ne, 4 Wochen Reha, dann fast 4 Wochen, bis ich mit der Eingliederung angefangen habe. Ich habe angefangen und erst nach Anfang der Wiedereingliederung bekam ich ein Schreiben, dass ich keinen Anspruch hätte auf dieses Geld, von also, dem ich ja theoretisch über schon Monat. 8 Wochen gelebt habe. Ja, genau.
Ja, verstehe.
Und ich sage, ich lache jetzt, ne? Aber es ist echt, es hat mich so viele Telefonate und alles gekostet. Und hätte ich nicht Leute in meinem Umfeld, die mir Geld geliehen hätten, wäre ich insolvent gegangen.
Natürlich,
weil auch meine Ersparnisse.
Kinder.
Also, meine Ersparnisse sind einfach aufgebraucht gewesen am Ende meiner Erkrankung. Alles weg.
Klar.
Und ich habe wirklich nur noch so ungefähr von der Hand in den Mund gelebt. Und da finde ich das schon ziemlich mies, dass man, also ich habe dann auch in diesen Telefonaten habe ich dann auch mal zur Rentenkasse gesagt, wo ich gesagt, das ist jetzt, ne, das sind ja so Sacharbeiter am Telefon. Ja. Ich sage, natürlich sind Sie das jetzt nicht persönlich, die mir das ablehnen, aber versetzen Sie sich auch mal in meine Lage. Könnten Sie einfach so 2-3 Monate ohne Gehalt überbrücken, so spontan? Und er so, nein, das könnte ich nicht. Ich so, ja, ich auch nicht. Naja, wie gesagt, also das Ganze ist mittlerweile jetzt vor Gericht gegangen, weil ich habe Widerspruch eingelegt, der ist abgelehnt worden. Und jetzt musste ich mir einen Anwalt für Sozialrecht nehmen, der eine Klage eingereicht hat. Und mal gucken, wie das weiterläuft. Der Grund, das muss ich vielleicht, damit ich das Bild komplett einmal zeige, weswegen das so ist, das ist nicht einfach die Willkür jetzt der Rentenkasse, dass sie gesagt haben, ach nee, sie kriegen dieses Geld nicht.
Also sondern alle kriegen nur die Frau von Kopf,
ja, genau.
Die kriegt
Frau von Kopf, ganz ehrlich, nein. Das, nee, und so war es nicht, sondern es war das, ich war zum Zeitpunkt meiner Erkrankung, war ich noch 10 Tage in Elternzeit. Und zwar war ich in Elternzeit ohne Elterngeld. Das heißt, ich habe zu dem Zeitpunkt kein Geld bekommen, weil einfach der Einstieg in die Kinderbetreuung war halt nicht zeitgleich mit dem ersten Geburtstag meines Kindes. Musste ich halt zwei Monate länger halt in der Elternzeit bleiben. Ich habe aber 10 Tage später wieder angefangen zu arbeiten. Zwar im Krankenstand, aber ich habe natürlich ganz normal mein Gehalt bekommen, also diese Lohnfortzahlung für 12 Wochen, danach mein Krankengeld und so. Und es sind diese 10 Tage, an denen das Ganze gescheitert ist. Und wenn jemand das hört hier, der gerade in einer Erkrankung ist und der in Elternzeit ist, bevor ihr euch krank meldet, schnell den Arbeitgeber kontaktieren und sagen, ich möchte meine Elternzeit jetzt abbrechen. Ich glaube, ich habe es nicht gewusst.
Oder zumindest für einen Tag Urlaub einreichen. Genau, dass er sagt, okay, pass mal auf, so sieht's aus. Ich fahre längerfristig aus. Lieber Chef, ich bin eine loyale, treue Arbeitgeberin. Der Job hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte bitte morgen wiederkommen, aber gleich Urlaub nehmen.
Genau. Also ja, das ist so wichtig. Also man kann jederzeit diese Elternzeit unterbrechen. Mhm. Also das ist kein Problem, habe ich mittlerweile erfahren. Aber ich dachte auch, es sind nur noch 10 Tage. So what?
Ja, und du hast ja auch Krankengeld und alles bekommen. Also es hätte ja schon viel früher auffallen müssen, in Anführungsstrichen, dass da was,
never mind. Das war meine Schleife aus meinem Bürokratie- und Finanzstruggle.
Also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe auch einen Fehler gemacht.
Ja, was denn?
Und zwar, ich habe ja ich habe 24 Hämozyklen bekommen. Und dann habe ich ja 7 Operationen gehabt unter Vollnarkose innerhalb eines, ich sage mal anderthalb Jahre. Das ist tatsächlich knapp ein Jahr gewesen, wo diese Operationen alle stattfanden. Und dazwischen habe ich mich nicht genug erholt. tatsächlich. Also ich merke, dass bei mir zwei Erkrankungen innerhalb dieser anderthalb Jahre, ich habe ganz schön Federn gelassen. Ne? Also das merkt man schon. Ja. Und ich habe mich so ein bisschen auseinandergesetzt mit der, also diese drei Optionen, die ich eben aufgezeigt habe, also Rente, weil die Krankenkasse ist ja wiederum auch manchmal interessiert daran, die Kranken schnell in die Rente zu drücken. Weil dann sind sie nicht mehr zuständig. Ja, ja.
Ach so, ja, natürlich, klar.
Ja. Also ich sag mal so, wenn bei jemandem schon feststeht, es gibt ja auch leider solche Erkrankungen, dass er nie wieder zurück in seinen Job kann, dann ist die, das, dann ist die Krankenkasse raus. Also du hast nicht automatisch einen Anspruch auf diese 78 Wochen, sondern die Krankenkasse kann auch sagen, so liebe Leute, also irgendwie sich, also unsere Zuständigkeit
ist hier irgendwie... Hopfen und Malz verloren, ja, du ab in die Rente.
Genau so ist es. Und manche Krankenkassen üben da auch pervers viel Druck aus, muss ich ehrlich sagen. Also
das war das bei dir so?
Nee, bei mir war es nicht so. Also die haben ab und zu mal angerufen. Das war jetzt, da habe ich noch gedacht so, hä, wieso sind die denn an meinem persönlichen Wohlbefinden interessiert? Da ist der Groschen noch nicht gefallen. Und dann habe ich gedacht, ja klar, die wollen mal horchen, wann und ob ich wieder arbeiten möchte.
Ja.
Das sind ja Lumpis, ne, habe ich gedacht. Haha, nicht mit mir. Nein, die haben mich mal zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt angerufen. Und zwar bin ich, das war am Tag meiner Operation, meiner Ablation, also Brustentnahme. Ich war echt noch ein bisschen high und das Telefon klingelt. Ich dachte so, hä, wer ist das denn? Und gehe an und dann haben die gesagt, hallo, ja, und wie geht's? Und wann gedenken Sie denn wieder zu arbeiten? Und ich war psychisch einfach so geredert und überhaupt nicht auf Konversation aus. Da habe ich einfach gesagt, Entschuldigung, wissen Sie, was mir am allermeisten fehlt? Das ist mein Alltag und meine Arbeit gehört dazu. Aber jetzt bin ich gerade aus einer OP aufgewacht und ich möchte nicht mehr, dass Sie mich anrufen. Und dann das hat geholfen. Also, aber ich habe da wirklich schon die dolsten Dinger gehört. Und dann habe ich mir einfach mal, ich war auch auf Reha, hatte auch diese Sozialberatung und damit ich diese drei Optionen, die ich hatte, mal durchgespielt. Da war zum einen die Rente. Ja, also ich habe studiert, ich habe ein Kind bekommen, ich war in Elternzeit. Und es hat ja dann nicht lange gedauert, dann bin ich ja auch an Krebs erkrankt.
Und also du hast nicht so lange eingezahlt.
Genau, das wollte ich sagen. Also natürlich hab ich einen Job und einen Beruf und das ist alles normal. Aber wenn ich mir so meinen Rentenzettel mal angucke, dann wurde mir einfach schlecht. Also davon wäre ich ja nicht mal von hier bis in den Supermarkt gekommen. Das muss ich einfach sagen. Also Rente war für mich von
Anfang an. Ich bin ja noch mal mehr als 10 Jahre älter als du.
Also bei mir war Rente
eine andere Nummer.
Genau, ja, ja. Also wie gesagt, da bin ich raus gewesen. Also das war... Also wäre für mich einfach keine Option gewesen. Also Rente kann man, bevor jetzt Leute denken, so ja, guck mal, der lässt sich berenten, ne, hüpft fröhlich durch die Weltgeschichte und tanzt hier auf den wildesten Bällen herum und überlegt, was mit ihrer Rente ist. Rente kann man sich auch zeitlich befristen lassen. Also du kannst sagen, du möchtest das für 2 Jahre nochmal haben oder für ein Jahr.
Ja, es gibt ja auch diese Teilerwerbsminderungsrente, ne? Dass du sagst, du arbeitest einen Teil und kriegst einen Ausgleich.
Genau,
weil du eben nicht mehr die volle Leistung bringen kannst oder so.
Genau.
Das gibt's ja auch.
Genau. Also, aber wie gesagt, ich bin ja kein Mathe-Genie, aber da habe selbst ich eine Schnappatmung bekommen. Das wäre keine Option gewesen. Eine Berufsunfähigkeit. Hatte ich nicht. Also, ich habe keine Berufsunfähigkeitsversicherung und das bereue ich vom allerersten Tag meiner Erkrankung, aber ich gehöre zu den, glaube ich, typischen Menschen, über die man immer so schmunzelt. Ich war irgendwie nicht so richtig mein Thema. Also ich war zwar im Job, aber ich habe das nicht abgeschlossen. Frag mich nicht, warum. Ich hatte das nicht auf dem Sender. Ich war Krankheit so weit weg. Ich hatte irgendwann mal so einen, in Elternzeit so einen Brief bekommen von der Versicherung und den hatte ich da mal liegen lassen. Ich wollte mich da mal beraten lassen. Und als ich meine Ablage machte.
Guten Vorsätze, ne?
Ja, genau, weißt du, was ärgerlich ist?
Ja.
Ich habe diesen Brief wiedergefunden, den habe ich ja in meine Papierablage gebracht. Als ich wieder eingestiegen bin in den Job, habe ich nochmal meine Papiere geordnet. Da habe ich es wiedergefunden, hat mich wirklich geärgert. Also
und
durchaus Sinn. Das muss man
und würde dich jetzt diese Versicherung denn überhaupt nehmen?
Nein. Also jetzt bist du raus.
Jetzt bist du raus, ne?
Also ja, sie würde mich nehmen, aber zu welchen Preisen? Sagen wir mal ehrlich. Also das muss man einfach auch sagen. Also ganz viele Versicherungen bist du mit einer Erkrankung jetzt erstmal raus.
Es ist ja nicht irgendeine Erkrankung. Genau. Ich wollte gerade sagen, also wenn die Krebs hören, da klingeln alle Glocken bei denen.
Absolut.
Ja.
Also das ist leider so. Der Zug ist abgefahren. Das muss man einfach mal sagen.
Ich meine, es gibt ja auch Vorteile so einer Erkrankung, ne? Dass du eben geschützter bist in deinem Arbeitsverhältnis und so. Aber versuch dann mal ein neues Arbeitsverhältnis zu finden. Also das ist, auf der einen Seite ist es ein Vorteil, aber auf der anderen Seite sagen alle so, ob wir die nehmen wollen mit dem ganzen Päckchen. Ja.
Und ich sag dir mal ganz ehrlich, ne, machen wir uns doch nichts vor. Wenn man jemanden loswerden möchte, dann schafft man das auch, wenn der erkrankt ist oder wenn der Krebs hat. Also ja, es gibt die Benefits, man hat sich da bemüht, aber jetzt eine goldene Karte bis zur Rente hast du auch nicht. Das muss man einfach sagen.
Nee. Genau. Also ich bin ja sehr glücklich, dass ich zum Zeitpunkt meiner Erkrankung nicht selbstständig war, weil die trifft es ja nun sehr, sehr hart, die Selbstständigen, muss ich sagen. Ne? Die haben keine Lohnfortzahlung, die müssen, glaube ich, irgendwie über einen Monat, ich glaube fast 2 Monate müssen die komplett auf Geld verzichten und ich glaube, dann kriegen die erst Krankengeld. Mhm. Und das ist schon, ne, wenn ich dann denke, so, boah, stell mir vor, du hast dich gerade selbstständig gemacht, hast noch keine Einkünfte und dann wirst du krank. Dann hast du erstmal gar kein Geld. Und danach, dein Krankengeld misst sich dann an dem, was du vorher eingenommen hast. Also als frisch Selbstständiger auch vielleicht mal nicht so viel. Ne? Also dann denke ich mir so, boah, ey, zum Glück war ich angestellt. Und das hast du eben auch schon erwähnt, dass wir gar nicht erwähnen müssen, wie glücklich wir sind, dass wir nicht in anderen Ländern wohnen.
Ja.
Also ich habe eine Bekannte in den Staaten, die war versichert und die hatte die Brustkrebserkrankung $200.000 gekostet.
Ja, also... Das kommt auch schnell zusammen, ne? Das
muss man einfach mal
sagen. Nein, also da muss man wirklich sagen. Aber ich finde, es steht uns ja zu, also wir leben in einem Land und es steht uns zu. Mhm. Und ich finde, auf Geld zu verzichten, wenn man nicht arbeitet, natürlich. Das ist ja gar keine Frage. Also ich will mich da auch nicht als Schmarotzer hinstellen. Ich will einfach nur beleuchten. Aber was ist denn, wenn das Einkommen plötzlich fehlt? Was ist denn, wenn du dich mit existenziellen Ängsten noch beschäftigen musst. Klar geht es immer schlimmer, aber ich finde das auch schlimm. Ich habe das auch als schlimm empfunden. Wir auch.
Ich finde es auch so schlimm, dieses ganze, das haben wir ja schon mal gesagt, diese ganze Bürokratie und dieses ganze Administrative drumherum, mit dem du dich mit diesem Chemo ausgelullten Hirn auch noch drum befassen musst. Und ehrlich, die Anzahl an Anrufe, die ich getätigt habe, sowohl zur AGE in Bochum als auch zur Rentenkasse in Berlin, das geht auf keine Kuhhaut.
Also ich kann
und
sagen,
in diese Warteschleifen.
Ich ertrage keine Warteschleifen mehr.
Nee.
Ich ertrage es einfach nicht. Das ist
haben wir schon mal drüber geredet. Ja. Ich weiß, aber es ist so, man kann einfach nicht genug drüber reden, weil es einfach...
Ihre Wartezeit beträgt 22 Minuten.
Ihr Anruf ist uns wichtig.
Ja,
und dann so nach 21 Minuten geht es dann düt, düt, düt.
Ja.
Ich so, und dann, nee, jetzt nicht euer Ernst.
Ja. Oder kennst du das, wenn so Werbung eingespielt wird? Kennen Sie auch unsere anderen Produkte, der Kfz-Versicherungstarif mit Rechtsschutz im Kombi? Lassen Sie sich von Ihrem Sachbearbeiter beraten.
Du könntest auch solche Werbung einsprechen, Paula.
Ja, danke. Vielleicht hört's ja hier. Oder, weißt du, was auch gut ist?
Ja.
Wenn du in solche Telefondinger reinkommst und du musst dich erstmal autorisieren mit deiner Versicherungsnummer zum Beispiel.
Ja.
Also es gibt ja auch Nummern, ne? Also ich habe die nie gebraucht, eine Rentenversicherung, Sozialversicherung, also diese ganzen Nummern, aber okay. Kinder haben ja schon Nummern, die musst du dann auch irgendwo noch raussuchen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, du autorisierst dich und dann ist es so, dass du ja häufig diese Spracherkennung hast. Ne? Bitte geben Sie jetzt Ihre 11-stellige Krankenversicherungsnummer ein. Sie beginnt mit einem Buchstaben. Und du sagst dann so, P304, Entschuldigung, wir haben sie nicht verstanden. Also wenn du diese Hürde, rufen Sie an, um den Auszahlungstermin Ihres Krankengelds zu erfragen. Oder rufen Sie uns an, um Informationen.
Nein, das Beste finde ich, dann hast du dich fünfmal durchstellen lassen und dann sagt er, ja, da verbinde ich Sie jetzt mal. Und ich denke mir schon, geben Sie mir doch bitte Ihren Namen vorher.
Ja? Nee, das nützt ja nichts.
Nee, aber es nützt auch gar nichts. Dann ist plötzlich ich stelle Sie durch.
Ich glaube, dass da Leute arbeiten, die jeden Tag ihre Identität wechseln müssen.
Ja.
Also das glaube ich wirklich. Wenn du in solchen Institutionen arbeitest, ne, machst du so Sachbearbeitung, Kundenservice, dann heißt es, so eine Woche kannst du dann Alexandra von Korff heißen, dann musst du deine Identität leider abgeben.
Ja, genau.
Weil es ist ja auch so, du schreibst das akribisch auf, ne? Fast die Schuhgröße des Sachbearbeiters, Namen, Vornamen, willst auch das Geburtsdatum wissen. Rufst du nächste Woche wieder an, weil wieder irgendwas ist und sagst, ja, aber mit Frau Müller habe ich da, ja, Frau Müller, ich kenne keinen, also entschuldige, ich kenne keinen, ich sag doch, also ich habe doch mit Frau Müller, Birgit gesprochen.
Also,
nee, die ist leider krank.
Oder, nee, oder sie sagen, wissen Sie eigentlich, wie viele Leute hier arbeiten?
Ja, oder sie sagen, tut mir leid, ich bin erst den ersten Tag wieder hier. Ja, die haben gerade ihre Identität gewechselt, Alex.
Aber das waren ja auch,
sind immer am ersten Tag wieder hier, weiß ich jetzt
nicht. Hast du nicht gesagt, dass die bei dir immer gesagt haben, dass sie technische Probleme oder IT-Probleme haben?
Tut mir leid, wir haben gerade ein Update. Tut mir leid, ich bin gerade nicht im System. Es ist echt, also ich meine, weißt du,
ja,
ich dachte immer so, ich bin die Einzige, aber es ist wirklich so.
Oh, ja, ja.
Es ist echt schlimm. Na gut, also wie gesagt, wir sprechen sowas ja offen an, um auch so Missstände mal aufzudecken, weil ich glaube, jeder für sich, jede Institution, die denkt sich ja auch ein bisschen was dabei. Also es ist nun mal das Zeitalter der Digitalisierung, man muss immer erreichbar sein, dann überlegen sich die Leute, Mensch, wie machen wir das? Das Problem ist, jeder für sich macht das irgendwie, aber die Schnittstelle ist ja der Patient. Das sind ja wir. Mhm. Und wer soll sagen, dass die Sachen nicht gut funktionieren außer uns? Ich finde, wir müssen das auch mal sagen. Das funktioniert so nicht, Leute. Es funktioniert so nicht. Die Abläufe sind furchtbar.
Was ich mir immer gedacht habe, wenn ich in den Warteschleifen hing oder von 5 nach links, nach rechts und hinten nach vorne geschaltet wurde und ich hörte dann nur so, ja, das ist aber nicht angekommen bei uns, da können sie jetzt also...
Oh ja, da können sie ja.
Weißt du, und dann denkst du so, okay, diese ganze Leute, die alle mit mir telefonieren, die werden auch alle bezahlt. Wenn das mal ein bisschen effizienter hier laufen würde, dann würde das auch nicht so ein riesen Kostenapparat sein, dieses Ganze.
Ich weiß nicht, woran das liegt. Also die Kommunikation. Oh. Oder, weißt du, du sagst so 0815-Fall, ne? Also du sagst zum Beispiel sowas wie, ich weiß nicht, schönen guten Tag, ich habe was beantragt, ich habe noch keine Kostenübernahmeerklärung bekommen. Und dann tun die so, als hätten die noch nie von deinem Fall gehört. Also überhaupt nicht von diesem Fall. Also, sie haben was beantragt? Was haben sie denn beantragt? Dann sagst du zum Beispiel, ja, so eine Untersuchung, die wurde mir empfohlen vom Arzt, ich sollte das vorab beantragen, ich habe keine Antwort, der Termin ist morgen, zahlen Sie das oder zahlen Sie es nicht? Wen frag ich denn da? Das habe ich ja noch nie gehört. Also da frage ich mich auch, es muss doch auch mal so Routinefälle geben, du hast ständig das Gefühl, du bist die Extrawurst.
Bei mir war das ja ganz anders, weil ich komme ja aus dem Sauerland und ich bin ja glücklicherweise immer noch da versichert.
Ja.
Das heißt, ich hatte da meinen Sachbearbeiter und ich hatte auch die Telefonnummer von dem.
Sich da per Du, ne?
Und ja klar. Das ist so schön gewesen.
Da kennt sich jeder, aber ja, niemand wohnt mehr da.
Ja, alle gehen weg, aber wir sind alle sehr heimatverbunden.
Ja, ja.
Und das Schöne ist halt, nee, aber es ist wirklich so, weil ich bin halt nicht in so einem Callcenter gelandet, sondern bei diesem Herrn halt.
Oh.
Und er so, na Frau Mokoff, wie geht's Ihnen denn so? Und dann habe ich so ein bisschen erzählt und da sagt, was können wir denn für Sie tun? Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht genau, ich habe jetzt das und das und das. Da kümmere ich mich drum. Oder wie man im Sauerland immer so sagt, so, ne, das machen wir schon, woll.
Woll.
Und dann macht er das.
Woll müssen wir auch mal eine Folge machen. Ehrlich gesagt, ich keine Folge widmen.
Ja, aber das ist halt ganz cool, weißt du, und dann werden halt auch, also gut, ich habe auch natürlich mit meiner Krankenkasse, der ist jetzt auch nicht für alles zuständig, ne? Also ich musste
ja,
da auch mit anderen
ja
Zweigstellen reden wegen anderen
Sachen.
Aber du
hattest ja schon mal ein Gesicht, aber, um das zu sprechen konntest.
Genau, also ich bin da auch vorbeigegangen mal und habe dann was abgegeben, damit ich weiß, wie der ausschaut und so. Und das ist, sowas finde ich ganz toll.
Bist
also da muss ich einfach jetzt mal...
Bist du mal richtig wütend geworden zu jemandem?
Ja.
Was ist das?
Ich glaube, das war, als mir die Kollegin aus einer anderen Filiale dieser Krankenkasse erzählte, als ich gesagt habe, ich würde für, ich weiß gar nicht mehr, wo bin ich denn hingefahren? Irgendwo bin ich hingefahren für 3 Tage oder so. Du musst dich ja mal abmelden.
Ja.
Und als die mir dann erzählte.
Also du warst im Ausland.
Genau, ich glaube, das hatten wir auch schon mal thematisiert.
Genau, aber nicht kriegst kein
Krankengeld. Wegen Krankengeld und so. Mhm. Und das musste ich mir beantragen lassen. Das sagte sie nur so, ja, Sie machen aber auch viel Urlaub.
Ach so.
Oh. Und dann, ich hätte ich am liebsten reingeschlagen. Also ja. A, war ich schon über ein Jahr krank, ja.
Ja.
Und B, habe ich gedacht, ey, Moment mal, das eine, das war die Reha, das ist ja auch kein Urlaub. Und jetzt fahre ich mal 3 Tage weg.
Ja.
Und dann sagte sie halt so, ja, also ich fahre nur einmal im Jahr in Urlaub. Da ich gesagt, ja, ist doch dein Problem, du dumme Kuh. Ja,
ja, ja.
Aber das fand ich, also ich fand's unmöglich.
Ja.
Aber gut.
Ne, da ja, so wertend, kurz, ne? Man fühlt sich so bewertet, weil man, man bittet, man bittet um etwas und fühlt sich bewertet.
Ja, aber was nehme ich mir das denn raus, dass ich in Urlaub gehe? Ich bin doch krank.
Mhm. Also ich hatte das tatsächlich auch mal.
Ja.
Ich bin persönlich zur Krankenkasse gefahren. Also die haben ja Filialen, so ist es ja nicht. Mhm. Du musst ja nicht immer im Callcenter sein. Du kannst dich auch in eine 12 Meter lange Menschenschlange stecken und in einem Empfangsbereich dein Problem vortragen. Das geht schon. Die haben ja so moderne, offene Büros, wo der Nachbartisch alles mitmachen kann. Sehr
nicht wertend.
Einfach, ja, einfach vielleicht so ein Seitenhieb an die Raumkonzeption. Eine Zimmerpflanze ist kein akustischer Schutz für private Gespräche.
Die Palme als Schallschutz.
Ich habe mich immer gefragt, was löste dieses beklemmende Gefühl in mir aus? Und jetzt so wirklich fast 1,5 Jahre danach kann ich sagen, es war genau das. In diesen riesigen Räumen zu sitzen und ich hörte, was der Nachbar hörte, was ich. Und das ist nicht schön. Das ist einfach nicht schön. Aber okay, vielleicht stört es ja auch die Kollegen, die da arbeiten und können ihrem Chef sagen, guck dir einen Podcast. Ich sage das auch aus Sicht eines Patienten. Deswegen sage ich das. Nun gut, also ich bin da auch mal hingegangen und es war so, du musst erstmal in den Empfangsbereich gehen, dort trägst du das in so einem Tresen vor und in der Regel kommst du dann zu deinem Sachbearbeiter, mit dem du das dann besprechen kannst. Da bin ich aber gar nicht hingekommen, weil in diesem Empfangsbereich, da wirst du schon vorab selektiert. Also er kann dir sagen, was können die da leisten und was nicht.
Aha.
Und bei mir ging es darum, dass ich, das war nach meiner Ablation, es sollte recht schnell mit der Tablettenchemo losgelegt werden. Und für die Tablettenchemo brauchte ich eine Genehmigung der Krankenkasse.
Dass sie die Kosten übernehmen.
Genau, weil das so in den Leitlinien nicht drin war.
Mhm.
Also es ist in den Leitlinien drin, wenn nach einer Operation noch ein Tumorrest da ist. Ich wurde ja aber bereits abladiert.
Ja.
Also es war ein Sonderfall. Es war ein Sonderfall. Ja. Ich musste das beantragen, so, obwohl meine Ärzte das natürlich befürwortet haben. Und sagte dann sogar, achso, ich brachte alle Unterlagen mit, also auch die ärztlichen Befunde und alles. Und dann sagte er mir am Tresen, Entschuldigung, Sie haben hier gar nicht die Originale mit. Ich sage, nee, die liegen ja auch bei mir zu Hause. Ich ging davon aus.
Das hast du schon mal erzählt, wie krass, wo der wirklich drauf bestanden hat, ne? Ja. Das hast du
also
schon erzählt.
Also da war ich richtig unhöflich.
Boah.
Da ist mir auch die Hutschnur geplatzt, weil man sich so entwürdigt fühlt. Also ich finde, das ist so ein Bereich, da geht es einfach auch so um Würde. Also du musst jemanden um Geld bitten oder um die Finanzierung einer Leistung und fällst in so ein Bittsteller-Gefühl. Ja.
Genau.
Und
das haben das Sie nicht gut vorbereitet. Jetzt gehen Sie nochmal nach Hause. Das machen Sie jetzt nochmal.
Ja, genau. Oder auch so dieses Bewerten und Werten. Und ich finde, da steht so Würde ganz, ganz weit oben. Und das habe ich nicht immer gespürt. Das habe ich nicht immer gut mitbekommen. Und ich verstehe, echte Menschen am Telefon verursachen Kosten. Aber ich finde es auch entwürdigend, wie so eine grenzte Biele in diese Warteschleifen-Kacke zu sprechen. Irgendwelche Buchstaben abfolgen und so. Also das ist einfach unangenehm. So einfach, damit das mal aufgezeichnet und gesagt wird.
Ja,
Es gibt aber trotzdem, also trotz finanzieller Miseren, bei mir war das so, ich wollte auch nicht zur Agentur für Arbeit, also Rente war nicht, Agentur für Arbeit, Nahtlosigkeit, Übergangsgeld ging nicht. Ich habe mich entschieden, wieder arbeiten zu gehen, weil zum einen aus finanzieller Sicht und zum zweiten habe ich mich natürlich volle Granate überschätzt. Also ich bin einfach voller Euphorie wollte ich wieder arbeiten, ich wollte wieder die Normalität und ich merke aber, mir hätten durchaus 2-3 Monate länger gut getan. Und was ich auch nicht wusste, das ist bei mir der Sonderfall, eigentlich müsste ich noch, eigentlich stünde mir noch eine Reha zu. Eigentlich stünde mir noch, müsste ich noch 2 Operationen durchführen und die kann ich nicht durchführen, weil ich ja, also ne, ich könnte sie nicht ohne finanzielle Einbußen, weil ich für die Zeit der Krankschreibung nicht kein Krankengeld beziehen würde. Weil diese 78 Wochen beziehen sich natürlich nicht auf ein Stück, sondern wegen derselben Krankheit in einem Zeitraum von 3 Jahren.
Ab Diagnose, ne?
Genau, wenn ich mich jetzt operieren lassen würde, würde ich in diese Nahtlosigkeitsregelung fallen. Und wenn ich aber zum Arbeitsamt gehe und sage, ich möchte gerne im März operiert werden, ich falle vermutlich 4 Wochen aus, ich hätte für diese Zeit gerne das Nahtlosigkeitsübergangsgeld, dann lehnen die das ab. Dafür ist es nicht gedacht. Ja, und deswegen kann ich es erstmal nicht machen und warte, bis die 3 Jahre um sind. Und das ist einfach so eine emotionale Belastung, wenn ich ganz ehrlich sein soll, weil ich mir denke, ich fahre ja tatsächlich nicht in den Urlaub, sondern es sind einfach Operationen, die ja auch meine Erwerbstätigkeit weiterhin sicherstellen und garantieren. Und
ja, das ist schon krass.
Das finde ich schon, genau, finde ich schon krass. Also ich kriege das irgendwie geregelt, aber da sind die Lücken im System. Ich finde, wir können da ruhig mal auch den Finger drauf halten.
Es gibt ja auch jetzt, du sagst innerhalb der 3 Jahre nochmal die letzte Operation oder die Reha, aber das trifft ja auch die Leute, die innerhalb dieser 3 Jahre ein Rezidiv bekommen, zum Beispiel, oder Metastasen.
Ja.
Es ist die gleiche Erkrankung, du darfst innerhalb der 3 Jahre nicht die gleiche, du darfst das einfach nicht bekommen, diese gleiche Erkrankung, und wenn du sie bekommst, dann bist du halt einfach mal gearscht, so. Ne?
Also soll ich dir mal was sagen? Das klingt jetzt total blöd, ne? Aber sind auch so meine Ängste, ne? Also so diese finanziellen Sorgen. Weil wir sprechen jetzt darauf, was wir verzichten, worauf wir verzichten mussten. Aber, ich glaube, das hatten wir auch schon mal, so eine Krebserkrankung ist ja auch nicht ohne. Also du hast ja trotzdem Ausgaben und du hast auch mehr Ausgaben für diverse Mittelchen und zahlt ja auch nicht als die Krankenkasse, das muss man einfach sagen. Ich habe zum Beispiel einen großen Kostenfaktor, das ist meine Epithesenwäsche. Ich komme nicht mit 2 BHs aus, tut mir leid. Das ist einfach so. Ich muss also die Zeit, die Krankenkasse, ich muss viel eben auch auf eigene Kosten besorgen und das müsste ich nicht, wenn ich nicht danach da erkrankt wäre. Und genau, das ist einfach viel Geld, man hat viele Ausgaben auch innerhalb der Erkrankung und das muss man sich mal übereinanderlegen, das merkt man schon.
Ich meine, was man natürlich erwähnen muss, ist, dass diese ganzen, das haben wir glaube ich auch schon mal erwähnt, dass eben, man muss ja immer so einen Selbstanteil nochmal leisten, ne? Was auch erstmal man selber zahlt, bis man dann zur Krankenkasse geht und sagt, okay, ab einem gewissen Prozentsatz von meinem Bruttogehalt, also das ist normalerweise 2%, wenn man chronisch erkrankt ist, ist es 1%. Und wenn man diesen Betrag erreicht hat mit diesen ganzen Zuzahlungen von Chemo, Medikamenten, Haushaltshilfe, also alles, was man so zahlt oder wo man zuzahlt, dann kann man das halt beantragen, dass man freigestellt wird und dann muss man das in Zukunft nicht mehr.
Genau, ich habe
ich habe es zum Beispiel rückwirkend erst gemacht, weil ich überhaupt nicht die Kraft hatte, da irgendwie diese ganzen Belege irgendwie durcheinander und Papier, da musste man ein Riesenformular ausfüllen, da habe ich fast geheult, als ich das gesehen habe. Und ich habe es erst im Nachhinein gemacht. Und ich glaube, es waren für das erste Jahr, es waren über 1.000 Euro, wo ich in Vorleistung gegangen bin. Das kommt noch dazu, zudem, ich habe weniger Geld.
Ja, aber das ist ja auch so, das ist ja nicht jede Krankenkasse gleich. Also bei den Fahrtkosten zum Beispiel, da gibt es Krankenkassen, die wollen für die erste und für die letzte Fahrt nur diese 10 Euro.
5 Euro, haben, ja.
Oder 5 Euro.
Ja.
Aber manche wollen es für jeden Tag.
Für jede Fahrt. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ey, krass.
Und das ist natürlich krass, also dass es da so Unterschiede gibt. Ja. Und trotzdem muss ich auch sagen, also wenn du verheiratet bist zum Beispiel, zählt ja, ich habe ja geheiratet, dann zählt ja nicht dein eigenes Einkommen, sondern dein Familieneinkommen. Die Ausgaben hast du ja trotzdem.
Aber ja, wie gut, dass ich nicht verheiratet bin.
Genau, aber diese 2% beziehen sich dann nicht auf dein Einkommen, sondern auf beide. Und das ist natürlich auch krass, dass einige Krankenkassen Krebs als chronische Krankheit anerkennen, andere nicht. Also auch das gibt es.
Ja.
Also da bist du schon von ein, also das ist ja 1% Unterschied wieder.
Ja.
Und das Dritte, was man dazu einfach sagen muss, ist, du kriegst ja weniger Geld und du musst ja trotzdem in Vorleistung treten.
Ja.
Also diese 1% oder 2%, ich sage jetzt mal bummelig, sind ja trotzdem 1.500 Euro oder 1.000 Euro.
Also die Sache ist ja die, dass bei mir wurde zum Beispiel das erste Jahr, wo ich krank wurde, ich habe 31. August die Diagnose gehabt, und das erste Jahr habe ich die 2% wurden gerechnet, weil, jetzt kommt die Erklärung, ich hatte ja kein ganzes Jahr voll gemacht als chronisch Kranke. Man muss ein Jahr lang krank sein, um chronisch krank zu sein, haben die gesagt. Und deswegen galt das erst im zweiten Jahr.
Aha.
Das ist krass, okay. Oder? Also das waren ein paar Monate, aber das waren natürlich, wo die fettesten Kosten mit waren, ne? Die ersten Chemos und alles. Mhm. Aber, ja.
Also ich, wie gesagt, also
bin ja froh, dass ich überhaupt durchbekommen habe.
Also ich wollte gerade sagen, das Geld musst du ja trotzdem auslegen. Es sind ja trotzdem, ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, was der Durchschnittswert ist, bummelig 1.000 Euro. Was musst du auch erstmal in Vorleistung treten, bis du alle folgenden Zahlungen erstattet kriegst?
Du, ich habe im zweiten Jahr habe ich über 2.000 Euro ausgelegt. Das ist schon, das ist echt viel Kohle. Ne?
Und, aber da warst du schon befreit?
Nee,
das hast du
nicht befreit.
Ach so.
Ich hab das im Nachhinein erst gemacht.
Aber also hast du es wieder gekriegt?
Ich habe es wieder bekommen.
Ja, okay.
Aber, also es ist dieser ganze Papierkram. Ich war da immer so überfordert. Ich habe immer so Formulare gesehen und ich dachte nur so, oh Gott, ich wollte eigentlich immer nur weinen. Also ich habe aus dem Briefumschlag, und wenn das schon so ein großer Briefumschlag ist, wo du schon merkst, da ist mehr als ein Blatt drin, da habe ich immer schon so Schnappatmung bekommen. Und aber dann habe ich den aufgemacht und dachte so, oh nein.
Ja, das ging mir auch so. Aber weißt du was, ich wollte noch mal, ich gucke mal auf die Uhr, tatsächlich Abschluss noch einen Tipp.
Oh je. Ja.
Weil nun sind wir ja trotzdem in einer glücklichen Lebenslage aus mehreren Gründen. Also wir hatten Rücklagen, also beide, das muss ich einfach sagen. Ja. Wir sind nicht in finanzielle Notstände gekommen. Manche Lebensumstände sind aber schlecht. Alleinerziehende, Verwitwete, Menschen, die einfach ein geringes Einkommen haben, obwohl sie sehr, sehr wertvolle Arbeit leisten. Also das gibt es ja auch, das muss man einfach sagen, die durch so eine Krankheit richtig ins Schwimmen kommen. Und die können vielleicht auch nach 2 Jahren nicht darüber lachen, so wie wir das jetzt tun, oder sich darüber lustig machen, teilen. Für die tut das richtig weh.
Ja.
Und deswegen nochmal ein Tipp, und zwar gibt es für einen Härtefonds der Deutschen Krebshilfe. Mhm. Da kann man einmalig Geld beantragen. Das wird geprüft anhand der Einnahmen. Also nicht, dass jeder da auf die Idee kommt, sich seinen Urlaub zu holen. Es ist wirklich ein Härtefonds. Den beantragt man und kriegt einmalige Zahlung. Und dann, was die wenigsten wissen, hat das Bundespräsidialamt auch einen Härtefonds. Mhm. Wenn der Fonds bei der Deutschen Krebshilfe abgelehnt oder sogar durchgegangen ist, kann man den nächsten Antrag beim Bundespräsidialamt stellen und bekommt dann auch ein bisschen Geld als Starthilfe, einfach als warmer Tipp. Also wir haben das natürlich nicht in Anspruch genommen, aber ich kenne viele Familien, wo das durchaus hilfreich war, und ich finde, man muss sich da nicht schämen, sowas auch anzunehmen.
Ich finde auch, was ich auch sehr schön finde, ist, was man immer mal wieder stolpert, sind auch so Crowdfundings und so für Betroffene. Und ich finde, das, was wir heute erzählt haben, vielleicht hat man dann ein bisschen Verständnis, wie es auch zu so Situationen ganz schnell kommen kann. Mhm. Und das, ne, wenn dann vielleicht solche Initiativen gestartet werden, dass man auch sagt, so ja, komm, dann helfe ich da auch mal mit, weil das kann echt jedem passieren.
Ja,
und mir hätte ich niemanden gehabt, wo ich mir hätte Geld leihen können, wäre es mir genauso passiert.
Ja. Das ist krass, ne? Also ich muss es auch sagen. Und Krebs tut finanziell weh. Das ist so.
Ja.
Also das muss man auch einfach mal sagen. Also von heute auf morgen irgendwie doch nochmal umdisponieren und zu gucken. Vielleicht hilft es auch Leuten, die gesund sind und zuhören, die aber gerne mal finanziell ein bisschen über die Stränge schlagen. Das kennt man ja, man ist ja ein bisschen leicht mütig unterwegs. Aber denkt einfach daran, so ein Puffer.
Es ist einfach nicht garantiert, dass man jeden Monat sein Einkommen so in der Höhe bekommt, wie man es jetzt bekommt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger
Punkt. Ganz genau, das ist die Message dahinter.
Gut.
Also genau das.
Dann würde ich sagen, meine Liebe, es war, wir kommen langsam wieder in den Flow nach unserer Abstinenz von 3 Wochen. Ja, da müssen wir uns auch erstmal wieder dran gewöhnen.
Ja.
Und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Ich mich auch.
In dem Sinne, macht es gut, ihr Lieben. Tschüss.
Macht es gut. Tschüss.